BR Klassik präsentiert. Meine Musik. Prominente Gäste und ihre Lieblings-CDs. Immer samstags um 11.05 Uhr auf BR Klassik.
Zu dieser Sendung begrüßt Sie Katrin Hasselbeck und bei mir im Studio zu Gast ist heute Christoph Poppen, bekannt als Dirigent, früher auch Primarius im Cherubini-Quartett. Herzlich willkommen, Christoph Poppen.
Grüß Gott, freue mich sehr.
Herr Poppen, Sie haben uns Musik mitgebracht, eine ganze reiche Liste. Wir werden ein bisschen sprechen über Sie und Ihre Leidenschaft für Musik. Und als erstes findet sich auf Ihrer Musikliste das Chaos aus der Schöpfung von Haydn.
Ja, ich bin ganz großer Haydn-Liebhaber, habe natürlich damals auch Streichquartett sehr viel gespielt, mache, wenn immer möglich, gerne Haydn-Symphonien und habe natürlich die Schöpfung immer wieder, übrigens auch mit dem BR-Chor habe ich das in wunderbarer Erinnerung, sehr gerne dirigiert. Und was mich auch fasziniert an dieser Einleitung zur Schöpfung, ist diese Nähe zu neuer Musik. Mhm. Ich habe ja immer sehr viel auch Uraufführungen dirigiert und gerne neue Musik gemacht. Und da verwischen eigentlich so ein bisschen die Grenzen zwischen Klassik und zeitgenössischer Musik. Und das fasziniert mich ungeheuer.
Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie man es spielt, wie man es interpretiert. Sie haben sich die Aufnahme mit John Eliot Gardiner gewünscht.
Das kommt noch dazu, dass ich auch ein großer Verehrer von Gardiner bin, von dem ich und wir ja alle sehr viel gelernt haben. Er gehört zu den Dirigenten mit anderen, zum Beispiel mit Harnoncourt zusammen, die ja wirklich sehr sich dafür eingesetzt haben, dass man die Klassik nicht beschönt sozusagen, sondern wirklich das mal krass klingen lässt, wie die Komponisten sich damals das vorgestellt haben. In diesem Fall eben Joseph Haydn.
Das krasse Chaos von Joseph Haydn hören wir jetzt mal rein. So beginnt sie, die Schöpfung von Joseph Haydn. Gespielt haben die English Baroque Soloists unter John Eliot Gardiner und gewünscht hat es sich Christoph Poppen, mein Gast in Meine Musik. Und jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass Joseph Haydn, dass der Anfang der Schöpfung der zeitgenössischen Musik nahe ist. Zeitgenössische Musik bedeutet Ihnen viel. Sie haben beispielsweise in Ihrer Zeit beim Münchner Kammerorchester, wo Sie 11 Jahre waren, als künstlerischer Leiter, haben Sie viel zeitgenössische Musik mit reingebracht. Haben Sie das alte Repertoire auch kombiniert mit neuem. Was ist Ihnen so wichtig daran, auch die zeitgenössische Musik zu spielen?
Ja, zunächst mal muss ich sagen, dass ich versuche eigentlich jede Musik als zeitgenössische Musik zu sehen, wenn man so einen Haydn hört. Ich auch bei einer, sagen wir in Anführungszeichen, ganz normalen Symphonie, versuche ich mir vorzustellen immer wieder, wie das war, als diese Musik zum allerersten Mal erklungen ist. Und dadurch, dass man wegkommt von dieser Routine in Mozart, Violinkonzert, was man schon 100.000 Mal gehört oder vielleicht gespielt oder dirigiert hat, dass man es immer wieder so wahrnimmt, wie zum ersten Mal, diese Sensationen, die da überall drinstehen. Und insofern ist für mich der Weg von klassischer, romantischer Musik zu zeitgenössischer Musik gar nicht weit. Das ist eigentlich nur eine andere Form von Sprache. Mhm. Und mich hat es immer fasziniert und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir, wenn wir es nicht machen, wer soll zeitgenössische Musik spielen, die wir jetzt leben. Und ich versuche das auch immer den jungen Künstlern nahezubringen. Bin froh, hier beim ARD-Wettbewerb waren ja fantastische auch Leistungen für gerade zeitgenössische Musik von den meisten jungen Künstlern.
Jetzt haben Sie schon den ARD-Wettbewerb angesprochen. Sie waren Leiter auch des ARD-Wettbewerbs 5 Jahre lang, von 2000 bis 2005. Und Ihnen ist es ja zu verdanken, dass da die Auftragswerke mit reingewandert sind.
Ja, das war damals meine Idee. Und übrigens, mein Aufhänger war, ich habe mal Debussy-Rhapsodie, diese Klarinetten-Rhapsodie, die ja ein ganz großes Repertoirestück ist, mir genauer angeguckt und realisiert, dass das auch damals ein Wettbewerbsauftragsstück war. Mhm. Und da habe ich gedacht, wenn man auf die Weise Musikgeschichte schreiben kann, dann ist das fast eine Verpflichtung für einen ARD-Wettbewerb. Aber der andere Aspekt ist natürlich, dass man die jungen Künstler auf eine ganz andere Weise testen kann, wenn sie eine Partitur zum Klingen bringen müssen, die wirklich noch nie vor ihnen jemand gespielt hat und wo sie überhaupt kein Vorbild haben. Und das hat sich ja bestens bewährt und das machen die ja alle ganz toll. Also es gab immer wieder auch Stücke, wo die Jury gesagt hat, das ist ja eigentlich unspielbar. Und dann kommen die Wettbewerbsteilnehmer und spielen das, wie wenn es gar nichts wäre. Auch in diesem Jahr fand ich das wirklich wieder sehr beeindruckend.
Sie waren dabei, Sie saßen in der Jury beim Streichquartett?
In diesem Fall beim Streichquartett, ja, wo hervorragendes Niveau herrschte in allen Runden, muss man wirklich sagen. Aber gerade die Identifizierung der jungen Quartette mit neuer Musik, also ein unglaubliches Ligeti-Quartett, Dutilleux, also verschiedene große Komponisten, Kurtak, wurden wirklich sehr, sehr, sehr gut aufgeführt.
Und natürlich findet sich auch auf Ihrer Musikliste neue Musik, nämlich von Jörg Wittmann, den Sie auch persönlich gut kennen.
Das ist ein sehr guter Freund von mir, weil wir so viel zusammen gewirkt haben. Und ich habe ihm damals schon Kompositionsaufträge gegeben, lange bevor er zu dem großen Star wurde, der er heute ist. Und ich eben da die Freude hatte, viele Stücke von ihm wirklich zur Aufführung zu bringen oder auch später nachzudirigieren, auch zu spielen auf der Geige. Und es ist natürlich schwierig, jetzt ein Stück zu finden, was man komplett in dieser Sendung spielen kann. Deswegen habe ich mir gewünscht, einen kleinen Ausschnitt aus einer Elegie für Klarinette und Orchester, die wir damals aufgenommen haben mit der Deutschen Radiophilharmonie in Saarbrücken. Und ja, sicherlich sollte jeder versuchen, das Stück auch mal ganz zu hören. Das lohnt sich wirklich.
Wir hören jetzt mal einen Ausschnitt aus der Elegie. Christoph Poppen dirigiert und Jörg Wittmann spielt Klarinette und hat komponiert. Jörg Wittmann hat das komponierte Stück Elegie für Klarinette und Orchester. Er hat auch selbst Klarinette gespielt, begleitet von der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern. Und dirigiert hat Christoph Poppen, der sitzt bei mir hier im Studio.
Hallo.
Es ist seine Musik, die hat er sich ausgesucht. Herr Poppen, wenn ich neue Musik höre, dann eigentlich immer nur im Konzertsaal. Zu Hause CD käme ich nie auf die Idee, mir was aufzulegen. Aber im Konzertsaal finde ich es dann doch spannend, was passiert und da gibt einem die Musik was. Wie geht Ihnen das? Legen Sie zu Hause neue Musik auf?
Ich lege wenig Musik sowieso zu Hause auf.
Keine Zeit, schätze ich mal.
Aber bestimmte Stücke würde ich mir durchaus, gerade diese wunderbare CD von Jörg Wittmann, sowas höre ich mir schon sehr gerne an. Aber ich glaube, dieses Phänomen, was Sie ansprechen, ich führe das auf ein physikalisches Phänomen zurück, dass Musik eigentlich etwas ist, ja, es sind ja physikalische Schwingungen, die den Körper erreichen im Konzertsaal. Und auf die Weise nimmt man Musik ganz anders auf.
Ja.
Und das haben wir mit einer Beethoven-Symphonie oder mit einer Mozart-Symphonie so oft erlebt, dass wir uns das quasi vorstellen können, wenn wir dieselbe Symphonie oder ähnliche Musik im Radio hören. Obwohl diese Schwingungen in dieser ursprünglichen Form uns gar nicht mehr treffen. Also das ist eigentlich wie ein Foto von einem großen Gemälde.
Also wenn ich irgendwann mal mehr neue Musik im Konzertsaal und wiederholt gehört haben werde, dann mag ich es vielleicht auch wieder auf CD hören?
Das wäre meine Theorie. Ich glaube, dass sobald dieser Wiedererkennungseffekt da ist, wenn Sie sich unbewusst erinnern an den Glücksmoment, den Sie im Konzert empfinden, dann geht es auch eben über CD oder im Radio.
Ja, dann muss ich noch mehr in neue Musikkonzerte gehen.
Sollten wir alle.
Sie haben 20 Jahre zusammen mit dem Cherubini-Quartett musiziert. Das hat sich dann aber aufgelöst, ein Ende gefunden. Sie sind jetzt hauptsächlich als Dirigent unterwegs, außerdem noch Professor an der Musikhochschule für Geige und Kammermusik. Das Cherubini-Quartett. Jetzt haben Sie im Wettbewerb gesessen und wieder viele junge Quartette spielen gehört. Wie ist es Ihnen ergangen? Ein bisschen Sehnsucht bekommen nach dem Quartettspiel?
Im schönsten Sinne ja. Also ich muss sagen, ich habe ja das Glück gehabt, wirklich 20 Jahre Intensivquartett zu spielen. Und ich glaube wirklich durchgehend eigentlich auch auf einem sehr hohen Niveau mit wunderbaren Kollegen und mit wunderbarem Repertoire. Und nachdem wir uns gemeinsam entschlossen hatten, das zu beenden, hat es mir eigentlich, ich habe nicht sehnsuchtsvoll zurückgeblickt und es hat mir in dem Sinne nicht gefehlt. Aber wenn ich junge Quartette höre, dann juckt es mich fast in den Fingern. Also es gab Stücke, wo ich gedacht habe, jetzt vielleicht möchte ich das doch gerne nochmal spielen irgendwann in meinem Leben.
Im Streichquartett muss man ja sehr viel miteinander sein, sich als Gruppe verstehen. Es wird immer von der Ehe zu viert gesprochen. Als Dirigent sind Sie eher sowas außen vor von der Gruppe. Sie geben vor, geben an. Würden Sie sagen, dass Sie trotzdem was mitgenommen haben aus Ihrer Zeit als Streichquartettspieler?
Auf alle Fälle. Also im Streichquartett ist es ja so, dass es im Prinzip ein extrem demokratisches Ensemble ist und trotzdem hat man als Primarius eine gewisse Verantwortung. Das habe ich auch jetzt immer wieder beobachtet bei den jungen Quartetten, dass sozusagen das visionäre Limit, was ein Quartett erreicht, sehr mit dem ersten Geiger zusammenhängt. Also die unteren Spieler können noch so stark sein, auch als Persönlichkeit. Über die Vision eines Primarius geht es eigentlich selten hinaus. Insofern hat man eine Führungsrolle, auch wenn man eben lernen muss, dass man das überhaupt nicht autoritär irgendwie ausüben kann. Im Gegensatz zur Rolle des Dirigenten, wo das Orchester das ja manchmal ganz gerne hat, wenn also wirklich eine klare Autorität da vorne steht und sagt, so muss es sein und nicht anders. Wobei mein Ideal von Orchesterspielen ist eigentlich immer, dass es ist wie große Kammermusik, dass wirklich jeder so sehr auf jeden anderen hört und sehr auf jeden reagiert, dass der Dirigent eigentlich nur noch die Rolle hat, eine große Vision in den Raum zu stellen, die aber von jedem Einzelnen aktiv ausgefüllt wird.
Warum haben Sie denn jetzt nochmal zurück zum Cherubini-Quartett, das ja auch erfolgreich war und viele Einspielungen gemacht hat, warum haben Sie aufgehört?
Naja, da gab es verschiedene Gründe natürlich, aber einer war der, dass ich immer ein bisschen Sorge hatte vor dieser Situation. Was passiert heute vielleicht immer noch immer wieder, dass man große Quartette hört, Amadeus-Quartett, Guarneri-Quartett, die Leute sind begeistert, aber dann kommt immer jemand, du hättest das mal vor 10 Jahren hören müssen, so gut wie die damals waren. Und das wollte ich nicht erleben am eigenen Leibe, da wollte ich lieber vorher aufhören. Und dazu kam, dass ich persönlich viele andere Aktivitäten schon als fing an mit dem Dirigieren und wir haben dann einfach gemeinsam ganz bewusst entschlossen, irgendwo zu einem bestimmten Zeitpunkt aufzuhören und haben nach diesem Entschluss noch fast 2 Jahre zusammen gespielt, 2 Jahre, die wir auch sehr genossen haben.
Dann hören wir jetzt mal, wie das Cherubini-Quartett vor, ich glaube, ungefähr 25 Jahren geklungen hat mit Mendelssohn. Der letzte Satz aus dem Streichquartett in F-Moll, Opus 80 von Felix Mendelssohn-Bartholdy war das. Gespielt hat das Cherubini-Quartett und mit dem Cherubini-Quartett hat alle Mendelssohn-Quartette aufgenommen. Christoph Poppen, der hier zu Gast ist in der Sendung Meine Musik auf BR Klassik, alle Mendelssohn-Quartette eingespielt.
Ja, ich habe übrigens die gesamte Mendelssohnsche Kammermusik, wahrscheinlich als einziger Geiger auf der Welt, auch gespielt, seinerzeit bei einer großen Reihe im WDR. Mendelssohn hat mich immer fasziniert. Ich habe auch die ganzen Symphonien aufgenommen übrigens inzwischen und setze Mendelssohn sehr, sehr, sehr gerne ins Programm. Ich finde es eine Ausnahmeerscheinung im 19. Jahrhundert, wo ja diese sehnsüchtige Grundstimmung eigentlich fast immer irgendwo in Tragik mündet bei anderen Komponisten, findet er ja fast immer zu einem glücklichen Ende, zu einem fast Happy End in seinen Werken, was ihm den Ruf eingebracht hat, dass es ein bisschen oberflächlich sei, seine Musik, weil das ja offenbar nicht ernst sein könnte, seine Sehnsucht, wenn sie sich erfüllt. Ich persönlich finde, es kann eigentlich ein sehr schönes Lebensmodell sein, dass man sich Sehnsüchte auch erfüllen darf und kann, wie er beweist. Aber hier, das letzte Werk seines Lebens, was wir jetzt gerade gehört haben, endet alles wirklich in tiefer Tragik. Als seine Schwester gestorben ist, ist er vollkommen zusammengebrochen, hat ein halbes Jahr gar nichts mehr komponiert, dann dieses Quartett und dann ist er selbst gestorben. Also es ist eigentlich eine ganz eigenartige Verdrehung am Ende eines Lebens plötzlich, das immer wieder so von Glück überströmt war, dann so dunkel, so tragisch in F-Moll zu enden. Aber es ist eine unglaubliche Musik, die ich immer sehr gerne gespielt habe und auch bis heute sehr, sehr, sehr liebe.
Und sie passt ein bisschen zu Ihnen. Wenn Sie das Positive so rausstellen an Mendelssohn, Sie wirken auch als sehr ein positiver Mensch.
Na, vielleicht habe ich was gelernt von Mendelssohn. Oder vielleicht sind wir seelenverwandt, das kann schon sein.
Stimmt das? Ist das so ein bisschen Ihre Art?
Ich glaube schon. Also ich fühle mich als extrem privilegierten Menschen. Das muss man überhaupt mal sagen, wenn wir überlegen, wie wir heute hierzulande leben können. Also es ist ja eine winzige, winzige, winzige Prozentzahl der Menschheit, die so viel Glück in ihrem täglichen Leben hat wie wir. Und innerhalb dieses kleinen Prozentsatzes fühle ich mich immer noch sehr weit privilegiert in jeder Hinsicht, in privater Hinsicht, in beruflicher Hinsicht. Und ich finde, diese ganzen Diskussionen jetzt, wie viele Flüchtlinge man ins Land lassen kann und so weiter, da sollten die Menschen mal ein bisschen bewusster sich werden, wie gut es uns eigentlich geht.
Ich wollte gerade sagen, gut, wenn man es zu schätzen weiß.
Ja. Ja, muss es sich einfach auch mal bewusst machen.
Sie haben für heute Musik mitgebracht und auf Ihrer Musikliste findet sich ein Name, der wenig überrascht. Sie haben Juliane Banse als Sängerin ausgewählt, weil...
Da sind wir gerade bei dem privaten Glück oder persönlichen Glück.
Das ist Ihr persönliches Glück.
Ein wichtiger Bestandteil meines persönlichen Glücks. Ja, wir sind 21 Jahre jetzt verheiratet, haben drei wunderbare Kinder, eine glückliche Familie und das neben zwei sehr intensiven beruflichen Leben.
Wie haben Sie sich kennengelernt?
Auf der Bühne bei der wunderbaren Schubertiade, die damals noch in Feldkirch war. Es war ein Kirchenkonzert, was Gerd Nachbauer solistisch besetzen wollte. Statt Orchester ein Streichquintett und statt Chor vier Solisten. Und da auf die Weise haben wir uns kennengelernt. Und das war eigentlich, auch wenn wir es uns nicht sofort eingestanden haben, lieber auf den ersten Blick.
Wie geht's Ihnen, wenn Ihre Frau singt? Ich habe mal gelesen, dass Sie sich wünschen, selbst in einem zweiten Leben Sänger zu sein.
Ja, Gesang hat mich immer sehr fasziniert und es war wirklich so, als ich, 18, 19, 20 war, da habe ich mir ernsthaft gewünscht, auch bald zu sterben, um als Sängerin wiedergeboren werden zu können.
Als Sängerin?
Als Sängerin, ja. Komischerweise hat mich die männliche Stimme nie so fasziniert wie weiblich. Also es waren eigentlich immer Sopranpartien, die mich am meisten, da habe ich ja noch keine Ahnung gehabt, dass ich mal eine Sängerin heiraten würde, aber es war für mich auch eine gute Lösung. Auf die Weise konnte ich weiterleben und darf jetzt andere Arten von guter Musik machen. Nein, und wir haben das große Glück, dass wenn wir zusammen auf der Bühne sind, dass es eigentlich immer schön intensiv und unproblematisch ist. Es gibt ja Musikerpaare, die auf der Bühne große Kämpfe miteinander austragen. Und wir genießen es eigentlich immer. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir das bewusst nicht zu oft machen. Also wir haben immer gesagt, wir wollen jetzt nicht nur als Doppelpack in Erscheinung treten, sondern jeder soll ganz klar seinen eigenen Beruf ausüben. Und umso mehr ist es eigentlich immer ein Geschenk, wenn wir mal zusammen auf die Bühne kommen oder auch eine Aufnahme zusammen machen dürfen.
Wir hören Sie jetzt gleich singen, zusammen mit Ihnen am Pult. Sie haben sich ausgesucht aus Tschaikowskis Eugen Onegin eine Arie.
Das ist ja ein Repertoire, was meine Frau Juliane Banse noch nicht so lange singt. Die war ja eher in ein bisschen leichteren Mozart-Strauss-Partien bekannt. Stimmen wandeln sich ja auch und ich finde sie unglaublich gut bei dieser Art von Musik, die sie auch sehr liebt. Und ich finde das eine sehr schöne Aufnahme. Also das ist die Schlussszene, die Tatjana, große Tatjana-Szene aus Onegin.
Szene der Tatjana war das aus Eugen Onegin von Peter Tschaikowski. Wir haben gehört, die Sopranistin Juliane Banse, deren Ehemann mir gegenüber sitzt, Christoph Poppen, der Dirigent, hat in dieser Aufnahme die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern dirigiert. Das ist ein Orchester, das fusioniert worden ist. Und nach einer Fusion, stelle ich mir schwer vor, sind Sie dort als Chefdirigent angetreten?
Ich bin gefragt worden, ob ich mir diese Aufgabe zutraue. Ich war Chefdirigent in Saarbrücken ein Jahr bevor die beiden Orchester fusioniert wurden. Also ich wusste, dass das kommt. Alle wussten das. Und ich konnte mich vorher entscheiden, ob ich mir das zutraue oder nicht. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und das Orchester steht ja mittlerweile sehr, sehr, sehr gut da. Es ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt Fusionen an anderer Stelle befürworten würde, um Gottes Willen. Aber die Notwendigkeit war da und ich hatte das nicht zu entscheiden, sondern es war bereits entschieden. Und dann war die Aufgabe, daraus wirklich das Beste zu machen. Und das ist uns gelungen.
Sie sind so ein Typ für Herausforderungen, habe ich das Gefühl. Wenn ich mir überlege, Sie sind nach fast 40 Jahren Hans Stadelmeier zum Münchner Kammerorchester gegangen. Nach so einer langen Ära, neu zu kommen, was zu erneuern, dann braucht man Kraft, da braucht man Mut, da braucht man Vision. Sie sind kurz nach der Wende, ein paar Jahre nach der Wende, 1996, an die Musikhochschule Hans Eisler in Berlin gegangen und haben auch die in die neue Zeit gebracht, als Rektor, ja. Genau. Ähnlich beim ARD-Musikwettbewerb, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, waren Sie auch 5 Jahre lang der Leiter und haben ganz viele neue Impulse gegeben, die Auftragswerke mit reingebracht oder auch, dass die Preisträger danach noch auf Kammermusiktour gehen. Sie sind so ein Typ, oder? Sie sind so eine Art Erneuerer, so ein Problemlöser, man kann Sie irgendwo reinstecken und dann machen Sie was draus.
Also es ist nicht so, dass ich mir diese Aufgaben suche, aber es scheint Teil meines Schicksals zu sein, dass diese Aufgaben so auf mich zugekommen sind.
Immer. Aber Sie sagen ja auch ja, Sie müssen ja auch Lust drauf haben.
Es braucht Mut natürlich und es ist ja was sehr Spannendes. Also wenn man dazu beitragen kann, dass irgendwie eine neue Zukunft für, es geht ja immer um Menschen. Diese Institutionen sind ja immer bestehen aus Menschen und indem man da Verantwortung übernimmt, schenkt man ja Menschen eine andere Zukunft auf die Weise. Und das finde ich sehr faszinierend und ja, bin eigentlich froh, dass das Leben mich immer wieder an solche Aufgaben heranführt. Wer weiß, was noch kommt.
Das muss man können, einen guten Neustart hinlegen. Gleichzeitig scheinen Sie ja auch gut im Verabschieden zu sein, weil Sie ja auch immer wieder dann nach 10 Jahren, 5 Jahren Projekte wieder abgeben an andere.
Das gehört vielleicht zusammen. Also wenn man sich nicht verabschieden kann, ist man ja auch nicht frei, auch rein zeitlich nicht frei für Neues. Und es ist tatsächlich so, dass ich wahrscheinlich diese Intensivphasen gerne habe. Mhm. Und wenn man dann irgendwo so in ruhigeres Fahrwasser kommt, wo vielleicht Routine sich einschleicht, dann finde ich es nicht mehr so spannend. Und dann habe ich tatsächlich oft gesagt, ja, vielleicht sollte man das dann beenden oder einen Vertrag nicht noch einmal verlängern oder so. Und im Rückblick schien mir das eigentlich immer richtig, egal ob das Cherubini-Quartett war oder Münchner Kammerorchester oder die Deutsche Radiophilharmonie oder eben die Berliner Hochschule. Immer wieder haben Dinge aufgehört oder ich habe sie gerne auch beendet, um frei zu sein für Neues.
Das heißt, Sie liegen abends im Bett und der Kopf ist voller neuer Ideen, was alles noch auf den Weg gebracht werden will.
Ja, der ist rund um die Uhr voller neuer Ideen. Das ist ein bisschen das Problem, dass ich so viele Ideen habe, ja, dass ich sie gar nicht alle permanent bedienen kann. Ich habe ja auch diese große Charity-Organisation letztes Jahr gegründet, Artists for a Better Future, wo Künstler wirklich Konzertgagen spenden für soziale Projekte auf der ganzen Welt. Und das ist auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt und was so parallel läuft zu meinen Konzertaktivitäten.
Und dann haben Sie auch noch vor 3 Jahren relativ spontan ein Musikfestival, das mittlerweile das größte Portugals ist, ins Leben gerufen.
Ja, das war eine ganz verrückte Geschichte. Das ist wirklich eine irrationale Geschichte. Wir haben eine Fahrradtour gemacht in Portugal. Auch das schon fast durch Zufall, weil das gerade in der Jahreszeit nicht woanders passte. Und haben einen Ort entdeckt, Marvão im Alentejo, der einfach für alle, die da hinkommen, etwas ganz Unglaubliches ist. Die New York Times hat schon vor Jahren geschrieben, es ist einer der 1000 Plätze, den man gesehen haben muss, bevor man stirbt.
Beschreiben Sie mal, wie sieht es dort denn aus? Was ist das Besondere?
Das ist nicht am Meer in Portugal, sondern direkt an der spanischen Grenze im Inland. Und das ist so ein steiler Berg, der gekrönt ist von einer mittelalterlichen Festung, die eigentlich immer verteidigt wurde, also Portugal vor Spanien und vor anderen Invasoren verteidigen sollte. Und also das ist diese sehr, sehr, sehr große Burgruine. Das ist so ein kleines, weiß getünchtes Dörfchen, in dem nur noch 120 Menschen leben heutzutage. Und man hat von da einen Rundumblick auf hunderte von Kilometern, wo ich das Gefühl habe, das sieht eigentlich immer noch genauso aus wie vor 1000 Jahren. Also was mich vor allem fasziniert, Ästhetik. Also man sieht nichts Hässliches. Ganz egal, auf hunderte von Kilometern nur pure Schönheit. Und naja, wir haben dann ein Haus gekauft da und dann kam ich auf die Idee, ein bisschen Musik hinzubringen und habe nicht mehr überlegt, was das alles auslöst. Das ist nämlich jetzt mittlerweile ein 10-tägiges Musikfestival geworden, ist schon im 3. Jahr. Wir hatten jetzt 27 Konzerte in 10 Tagen, hochkarätige Konzerte und die Menschen kommen aus aller Welt und sind wirklich alle unglaublich begeistert und buchen schon fürs nächste Jahr wieder vor.
Also ich habe ein Video bei YouTube angeschaut in der Vorbereitung auf diese Sendung und habe richtig Lust bekommen, dahin zu gehen.
Das ist gut.
Wie heißt das Festival?
Festival International Música de Marvão, also Marvão, M-A-R-V-A-O ist der Ort, International Music Festival Marvão.
Ich nur empfehle mal danach zu googeln und sich mal die Bilder anzuschauen, das macht wirklich Lust, dahin zu fahren.
Ja, danke.
Herr Poppen, ich würde noch jetzt weiterschauen in Ihrer Musikliste. Da findet sich eine sehr innige Aufnahme von Dino Lipati.
Ja, das ist ein Werk, das habe ich mir gewünscht, weil es mich seit früher Jugend immer wieder begleitet hat. Dieses Choralvorspiel, Jesu, meine Freude.
Die späte Aufnahme?
Ja, er hat es oft gespielt, hat es verschieden auch aufgenommen und in seinem letzten Konzert auch noch gespielt. Und ja, diese Aufnahme hat mich immer, immer sehr, sehr tief berührt. Bach immer ist mir ein großes Anliegen und auch wieder diese ja geistliche Musik, die aber irgendwo ja trostspendend ist, auch für Menschen, die jetzt mit dieser Form von Religion, aus der es entstanden ist, gar nicht unbedingt was zu tun haben wollen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt Dino Lipati mit Bach hören können.
Aufnahme aus dem Jahr 1950, Dino Lipati spielt Jesus bleibet meine Freude von Johann Sebastian Bach. Und gewünscht hat sich diese Aufnahme Christoph Poppen, der hier bei mir sitzt in der Sendung Meine Musik. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie das hören?
Das macht mich ganz still. Also es berührt mich jetzt auch, wenn wir es hier in der Sendung hören, genauso wie beim ersten Mal. Also es, wie er das schafft, wirklich so in Sekunden in die Ewigkeit zu kommen. Also man kann kaum weiterreden, wenn man es gehört hat. Aber was mir dazu einfällt, auch ein anderer großer Pianist, der eine Art Mentor für mich war, hat mir das oft vorgespielt, dieses Stück. Es war Wilhelm Kempff. Mhm. Bei dem klang es ganz anders, aber auch ganz wunderbar. Und ich hatte das Glück, als junger Geiger ihn kennenzulernen zu einem Zeitpunkt, als er nicht mehr auf der Bühne spielte. Und ich habe viel Zeit mit ihm verbringen dürfen. Er hat alle Beethoven-Sonaten immer wieder mit mir gespielt, hat sich von mir Bach vorspielen lassen, hat mir sowas wie dieses Choralvorspiel vorgespielt. Also ich hatte sehr großes Glück mit meinen Lehrern.
Wer hat Sie noch inspiriert?
Der Geiger, der mich am meisten inspiriert hat, war Nathan Mielstein, bei dem ich auch regelmäßig Unterricht hatte. Und jetzt bei den Dirigenten, ich habe das Glück, bei dem großen Jorma Panula auch Unterricht gehabt zu haben, aber Abbado, Kleiber, große Dirigenten haben mich auch persönlich sehr, sehr inspiriert.
Jetzt haben Sie schon selber wieder zum Dirigenten gefunden, ja, der Sie heute hauptsächlich sind. Es geht schon bald weiter, Sie fliegen nach Bukarest, das nächste Konzert ist in Hongkong, dann geht's nach Frankreich. Sie sind wild unterwegs auf der ganzen Welt und dirigieren. Bleibt denn da noch ein Wunsch offen für die Zukunft als Dirigent, ein Traum?
Ja, ich wünsche mir, dass es eigentlich sich so weiterentwickelt wie bisher, denn es ist tatsächlich so, dass ich immer schönere Aufgaben bekomme, mir auch immer mehr auswählen darf. Sie erwähnen Hongkong, ich bin da ja Principal Guest Conductor bei der Hongkong Sinfonietta und das ist auch eine regelmäßige Aufgabe. Auch da habe ich die Aufgabe, ein bisschen etwas zu verwandeln, das macht sehr großen Spaß. Und ich kann mir durchaus vorstellen, es ist jetzt nicht so, dass ich mir konkret und dringend wünsche, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass ich doch nochmal auch die Aufgabe übernehme, ein größeres Symphonieorchester zu führen, zu leiten. Und kann mir auch wiederum vorstellen, dass das in Asien sein könnte, wo ich sehr gerne arbeite, muss ich sagen, weil irgendwie meine Impulse da immer auf sehr, sehr fruchtbaren Boden fallen. Aber wer weiß, was das Leben noch mit mir vorhat.
Vielleicht werden wir es in einer weiteren Ausgabe von Meine Musik hören.
Vielleicht.
Ich bedanke mich, dass Sie heute hier waren und wir schließen die Stunde ab mit der Abendempfindung, auch wenn es mitten am Tag ist, von Wolfgang Amadeus Mozart. Und es singt nochmal Ihre Frau, die Sopranistin Juliane Banse, begleitet von Ondra Schiff. Herzlichen Dank, Christoph
Hoppen. Ich danke Ihnen.
Der Mond strahlt.